Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich lese aus 1. Korinther 15, Vers 20 bis 28. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt. Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung. Als erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle seine Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft auch er selbst, der Sohn, sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr, über alles und in allem. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, vor über 25 Jahren erhielt ich am Morgen um 6 Uhr einen Telefonanruf von einer Familie unserer damaligen Gemeinde. Sie hatten zwei kleine Mädchen im Alter von 3 und 5 Jahren, gleich alt wie unsere beiden Töchter damals. Der Mann war Diabetiker, der schon einige gesundheitliche Einschränkungen hatte durch die Krankheit. An dem Morgen hatte er Schmerzen unten von der Zehe, die irgendwie verletzt worden war, und sein ganzer Fuß schmerzte, und so ist er ins Unispital gegangen, um es abzuklären. Wir beteten also für einen guten Verlauf und für Heilung. Doch am Nachmittag erhielt ich einen weiteren Anruf von seiner Ehefrau und sie sagte, er hätte eine Blutvergiftung und sein Zustand wurde kritisch. Es sah nicht gut aus. Als ich um 19 Uhr auf der Intensivstation war, da sagten die Ärzte, wir können leider nichts mehr für ihn machen. Wir beteten weiter um sein Leben, um seine Heilung, aber um 21 Uhr war er tot. Seine Frau stand an seinem Bett, als sein Atem aussetzte und sein Herz aufhörte zu schlagen. Sie sagte mit Tränen in den Augen, auf Wiedersehen, bis in Ewigkeit. Diese Aussage hat mich unglaublich berührt in dem Moment. Die Ehefrau, die vor diesem plötzlichen, unerwarteten Tod steht, vor dem Verlust ihres Mannes und wie sie darauf reagiert hat. Der Vater ihrer beiden gemeinsamen kleinen Töchter, soeben verstorben, und sie setzt ihr Herz, ihre Hoffnung auf Gott und auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Ihre Trauer im Abschied wurde getragen und durchdrungen von der christlichen Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Das hat mich tief beeindruckt. Ein erster Gedanke heute zu diesem Ewigkeitssonntag: im Trauerhaus. Einige von uns haben in diesem Jahr oder vielleicht auch schon länger einen lieben Menschen verloren haben Abschied nehmen müssen. Vielleicht konntet ihr euch auch auf diesen Abschied vorbereiten, weil sich durch eine schwere Krankheit oder vielleicht auch durch die Schwäche des Alters der Tod schon erahnen ließ. Vielleicht wurdest du aber auch unvorbereitet überfallen von der Todesnachricht. So oder so erschüttert uns und trifft uns der Verlust eines Menschen, der zu uns gehört hat. In der Trauer über einen lieben Menschen durchlaufen wir in der Regel verschiedene Phasen, unterschiedlich intensiv, unterschiedlich lang, wie wir sie erleben. Zuerst vielleicht wie Schock und Verleugnung. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie jetzt wirklich tot sein soll. Das muss ein Irrtum sein. Sie kommt sicher jeden Moment wieder zur Tür herein. Dann Zorn und Auflehnung. Das ist einfach unfair. Warum muss es gerade ihn treffen? Mir wird alles weggenommen. So die Stimme einer Zurückbleibenden. Dann verhandeln. Gerade kürzlich hatte ich eine Abschiedsfeier, wo die zurückgebliebene Partnerin vom Verstorbenen auf dem Weg zur Feier zu mir sagte, kann man das nicht rückgängig machen. Dann tiefe Traurigkeit, Verlassenheit, Leere, Verzweiflung und auch das Gefühl von großer Ohnmacht. Ich kann nichts mehr daran ändern. Und dann irgendwann auch Akzeptanz und Neuausrichtung. Mit der Zeit lernen wir mit dem Verlust zu leben oder das anzunehmen und einen neuen Weg zu finden, mit diesem Verlust zu leben. Wir gehen nun miteinander in Gedanken in so ein Haus der Trauer. Stellt euch vor, ihr seid mit dabei in Jerusalem, im Haus, in welchem die Freunde von Jesus zusammensitzen. Diese haben gerade vor 2 Tagen miterlebt, wie ihr geliebter Meister, ihr geliebter Freund verraten wurde und von den führenden Männern unter dem Geschrei der Menge zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Seine Worte waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das letzte Wort, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, seine Freunde und Jünger hatten doch ihr ganzes bisheriges Leben aufgegeben, um diesem Jesus nachzufolgen, weil er das Reich Gottes versprach. Sie hatten alles zurückgelassen und ihre Hoffnung allein auf ihn gesetzt. Und jetzt sitzen sie verstört beisammen in diesem Trauerhaus. Sein unerwarteter, gewaltsamer Tod hat ihre Zukunftsträume zerstört, hat ihre Hoffnung und ihre Verbindung mit ihm zerstört. Und so greift eine tiefe Hoffnungslosigkeit und Trauer nach ihren Herzen. Und dann geschieht Folgendes. Ich lese den Predigtext aus Markus 16, 9-15. Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ein erster Blick auf diesen Text. Zeugen der Auferstehung oder vielmehr des Auferstandenen. Jesus erscheint zuerst der Maria, einer Frau. Johannes berichtet in seinem Evangelium ausführlicher über diese Begegnung von Maria mit dem Auferstandenen. Wir lesen dort in Kapitel 20, inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel.
»Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben,« antwortete Maria.
Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb,
»Hast du ihn vielleicht weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.«
Maria steht vor dem Auferstandenen und sie hält ihn für den Gärtner. Durch ihre Tränen verschleierten Augen und durch ihr Herz, was schwer ist von Trauer, kann sie Jesus nicht erkennen. Doch als Jesus sie beim Namen nennt, wird ihr Herz aus dieser Trauerstarre emporgehoben, herausgerissen, könnte man sagen. Jesus sagt nur, Maria. Und Maria wandte sich um zu ihm und schrie, Rabuni, was auf Hebräisch heißt, mein Lehrer. Soweit die Begegnung aus Johannes. Der Evangelist Markus berichtet kurz und trocken, was danach geschah. Vers 10 heißt es, sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Nun, versteht ihr, die Jünger versuchten, diesen brutalen Tod von Jesus am Kreuz irgendwie zu verarbeiten. Sie waren mitten in diesem Verlust ihrer Zukunftshoffnung und sie versuchten irgendwie damit mit dieser abgrundtiefen Trauer klarzukommen. Und der Bericht von Maria oder die Person von Maria schien ihnen einfach nur verrückt. Sie konnten ihr nicht glauben, sie wollten ihr nicht glauben, sie weigerten sich, auf diesen Erfahrungsbericht von Maria einzugehen. Und dann heißt es, danach erschien Jesus zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Wir wissen es nicht genau, aber wir können davon ausgehen, dass sie entweder zu einem Bekannten oder zurück in ihr Heimatdorf unterwegs waren. Was hielt sie noch in Jerusalem? Sie hatten all ihre Hoffnung verloren, die Perspektive verloren. So gingen sie aufs Land. Das Lukas-Evangelium berichtet auch hier ausführlicher von diesen beiden Männern und wie Jesus sich als Wanderer zu ihnen gesellte und wie sie ihm ihr ganzes Leid klagten. Ich zitiere Lukas. Unsere führenden Priester, sagen sie, und die anderen Ratsmitglieder haben Jesus zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Und so teilen diese beiden Männer ihre ganze Hoffnungslosigkeit und Verwirrung mit diesem Wanderer. Der unerkannte Jesus erklärt ihnen dann anhand der Schrift, dass der versprochene Retter doch leiden und sterben und auferstehen musste, um zu seiner Herrschaft zu kommen. Sie hören ihm fasziniert zu und als sie dann viel schneller als gewollt schon im Dorf ankommen, sagen sie zu ihm, Herr, es wird schon dunkel, komm, bleibe bei uns. Und dann kommt er und hat und isst mit ihnen und er bricht das Brot und dankt Gott. Und in dem Moment fällt es wie Schuppen von ihren Augen und sie erkennen, es ist Jesus. Er ist auferstanden. Und Markus schreibt, sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wir stoßen mit diesem Bericht auf eine ganz wichtige Frage. Glauben? Aber wem denn? Wem können wir denn glauben? Die trauernden Freunde glaubten also nicht, was nach ihrer Erfahrung nicht möglich war, nicht sein kann. Sie glaubten weder der Maria noch diesen beiden anderen Jüngern, die Jesus gesehen hatten. Was andere mit Jesus erlebt haben, macht für sie keinen Sinn. Es ändert auch nicht ihre Überzeugung. Deshalb geben sie diesen Berichten auch kein Gewicht. Und dann schreibt Markus, wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Jesus tadelt also den Unglauben und den Starrsinn seiner eigenen Jünger, die ihren Freunden einfach nicht glauben wollten, als diese erzählten, dass sie Jesus gesehen hatten, dass sie etwas mit Jesus erlebt hatten. Wem sollen wir denn glauben? Versteht ihr, diese rettende Botschaft, dass Jesus lebt und bis heute wirkt und sich Menschen zu erkennen gibt und zur Umkehr ruft, das können wir nur durch andere Menschen erfahren. Auch ich habe das durch andere Menschen, durch Bekannte erfahren. Menschen, die mir davon berichtet haben, die mir von ihren eigenen Erfahrungen berichtet haben, die mit mir die Bibel studiert haben. Das heißt, ihr Zeugnis von Gottes Eingreifen in ihr Leben hat mich neugierig gemacht, hat mich zu Jesus hingezogen, hat mich zum Glauben hingezogen, hat etwas geweckt in mir. Und das geschieht bis heute. Wenn ich Erfahrungsberichte von Mitchristen höre, die etwas mit Jesus erlebt haben, dann weckt etwas in mir auf. Dann kommt so eine Sehnsucht, das möchte ich auch. Kürzlich war ich im Seniorennachmittag. Da haben 4 oder 5 Geschwister ihre Geschichte erzählt, ihr Zeugnis erzählt. Das hat mich so ermutigt, dass ich gesagt habe, Jesus, ich will das auch. Es weckt in mir eine neue Sehnsucht und ich wende mich wieder neu im Gebet zu Gott. Ich möchte sein Reden hören. Ich möchte mich nach seinem Wirken ausstrecken. Versteht ihr? Ich erlebe die rettende Kraft von Jesus, wenn ich mich im Glauben auf die Berichte der Augenzeugen einlasse, von denen ich in der Bibel lese. Wenn ich mich im Glauben auf die Berichte von meinen Geschwistern einlasse, die mir erzählen, was sie mit Jesus erleben. Wenn in meinem Umfeld Menschen sind, die Jesus glaubwürdig bezeugen. Glaubwürdig, ja, das ist eine gute Frage. Wem können wir denn glauben? Gerade in unserer Zeit, in einer Welt mit zunehmenden Fake News, wo wir nicht einmal mehr Filmen und Bildern und Berichten sowieso nicht glauben können, weil sie mit künstlicher Intelligenz irgendwie erzeugt wurden. Welcher Nachricht kann ich denn überhaupt noch Glauben schenken? Und wie soll mir jemand über ein Leben nach dem Tod glaubwürdig etwas bezeugen können? Nun, grundsätzliche Zweifel an einem Leben nach dem Tod, das gab es eigentlich schon immer. Gab es auch zur Zeit von Jesus. Damals war diese jüdische Gelehrtengruppe der Sadduzäer die glaubten, dass mit dem Tod alles aus ist. Also die Leugnung von einem Leben nach dem Tod ist nichts Neues. Auch die griechische Philosophenschule von Epikur, die lehrte, dass Angst vor dem Tod völlig unbegründet ist. Sie sagten, den Toten kann nicht weh getan werden. Und das Bewusstsein verfällt mit dem Körper. Sie ermutigten also die Menschen und sagen, genieße das Leben, nimm dir so viel Glück wie möglich mit. Iss und trink, denn morgen bist du tot. Viele Zeitgenossen leben auch so, als ob mit dem Tod alles aus ist. Sie leben auch so, als ob wir niemandem mit unserem Leben Rechenschaft geben müssten, weil sie nicht an einen Schöpfergott glauben und deshalb auch keinen Erlöser brauchen. Versteht ihr? Und die Bibel bezeugt uns, Jesus ist die Auferstehung. Die biblischen Zeugen bekennen, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben, mit ihm gesprochen haben, ja sogar mit ihm gegessen haben. Jesus hat gesagt, gebt mir Fisch. Und sie gaben ihm und er aß vor ihren Augen als Zeichen, dass er wirklich auferstanden ist. Das ist die tröstliche, die starke Lebensrealität, dass Jesus den Tod überwunden hat. Das gilt für alle, die an ihn glauben. Und nun ist es natürlich so, wir können das nicht beweisen. Versteht ihr? Niemandem können wir beweisen, dass das tatsächlich so geschehen ist. Aber wir können es bezeugen. Wir können davon sprechen, wie dieses Vertrauen auf Jesus unsere Leben verändert hat. Wie Freude, wie Vergebung, wie Frieden, wie Kraft in unser Leben kommt durch den Glauben an Jesus. Und dies trägt uns im Leben und im Sterben. Paulus bezeugt, nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam. Darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Mit anderen Worten, erst durch eine aktive Verbindung mit Christus, dem Auferstandenen, wird dir neues Leben geschenkt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer in diese Verbindung kommt, der hat bereits ewiges Leben, schon hier und jetzt, Johannes 6. Wenn du nicht an Jesus glaubst, wirst du kein neues Leben empfangen können. Dann ist diese Verbindung zur Quelle des Lebens unterbrochen. Du bleibst in der Gottesferne. Du bleibst dem Tod und dem Zerfall ausgeliefert, die als Folge unserer Verfehlungen und Sünden uns einholen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus die Folgen deiner Verfehlungen auf sich genommen hat. Jesus hat den Tod erlitten, den wir verdient haben. Und er hat uns das ewige Leben geschenkt, was wir nicht verdient haben. Jesus hat den Tod erlitten, den wir verdient haben. Und er hat uns das ewige Leben geschenkt, was wir nicht verdient haben. Wenn du an Jesus glaubst, empfängst du aus dieser Verbindung mit ihm Vergebung und das wahre, unvergängliche, göttliche, ewige Leben als Kraft und als Qualität des Lebens schon heute im Hier und Jetzt. Ewiges Leben hat also mit der Beziehung zu Jesus zu tun, ist nicht einfach eine Vertröstung auf nach dem Tod. Jesus sagt selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nie mehr sterben in Ewigkeit. Und dann stellt er die Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Was bedeutet es denn, das zu glauben? Ich möchte es mit dem Bild einer Lokomotive veranschaulichen. Zugegeben, das sind jetzt Spielzeugmodelle, aber ihr habt Vorstellungsvermögen. Ich war gestern unterwegs mit dem Zug nach Thun und da hat eine einzige Lokomotive einen Zug mit vielen Wagen, einen ICE gezogen, mit vielen hundert Personen drin. Die haben nichts getan, die saßen nur. Die Wagen haben auch nichts getan, die waren alle antriebslos. Aber sie waren verbunden mit dieser Lokomotive. Und durch diese Verbindung sind alle Wagen direkt oder indirekt mit der Lokomotive verbunden, auf ihrem Weg zum Ziel unterwegs. Und ich habe Thun erreicht, wegen der Lokomotive, nicht wegen meinem Wagen. Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, ist wie so eine Lokomotive voller Kraft, voller Leben, voller Freude, voller Liebe, voller Frieden. Und du darfst gewiss sein, dass du mit ihm ewiges Leben hast und auf dem Weg zum Ziel bist, wenn du dein Leben mit ihm verbindest, wenn du in diese lebendige Verbindung kommst. Vielleicht können wir das auf dem nächsten Bild noch sehen. Jesus und dann dein Glaube an ihn und so wird dein Leben geprägt von ihm. Wenn du dich also im Glauben, im Vertrauen wie ein Wagen an Jesus festmachst, dann bekommt dein Leben diese Kraft, diese Freude, diese Qualität des ewigen Lebens. Und du darfst gewiss sein, dass du mit ihm nicht nur auf dem Weg bist, sondern auch das Ziel in der Ewigkeit erreichen wirst. So frage ich dich heute Morgen, woran hängt dein Glaube? Glaubst du den Worten von Jesus? Glaubst du den Zeugen der Bibel? Glaubst du den Erfahrungen der Menschen, die dir von Jesus berichtet haben? Ich denke, mindestens so fest hast du geglaubt, dass du heute Morgen hier bist. Hängst du dich vertrauensvoll an den auferstandenen Jesus? Gehörst du zu ihm? Mit der Bibel bekennen wir, als erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommen wird, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Wenn du also Jesus Christus vertraust, dann wirst du dem Tod mit derselben Hoffnung und Zuversicht gegenübertreten können, wie diese Witwe, von der ich am Anfang berichtet habe, die ihren Mann an einem Tag verloren hat, am Morgen verletzter Fuß, am Abend tot. Christus ist unser Trost und unsere Kraft im Leben und im Sterben. Amen.